Ich möchte den Predigttext lesen aus Römer 5, die ersten 5 Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich bete und lasst uns dazu aufstehen und auch zu dem nächsten Lied stehen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir zusammenkommen dürfen zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Und ich möchte dir danken für vieles, vieles Gute, was du gemacht hast, Herr Jesus. Und wenn wir in dieses Jahr zurückgucken, dann können wir staunend dastehen, weil du dich als mächtig erwiesen hast, als groß und als treu. Und Herr Jesus, es mag auch die Ecken in unserem Leben geben, wo es schwerfällt zu danken, wo wir wissen, dass es gut und richtig ist, das zu tun, wo die Zuversicht fehlt und wo die Hoffnung fehlt. Aber Herr Jesus, ich danke dir dafür, für die Gewissheit, dass auch das einmal aufgelöst wird, dass du dich auch darin treu erweist. Und auch wenn wir jetzt keine Hoffnung haben und jetzt keine Zuversicht, dann in Zukunft, Herr Jesus. Und für diese Perspektive danke ich dir. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir haben dürfen. Ich möchte danken für allen Segen, den du uns zukommen lässt. Und ich möchte diesen Abend anbefehlen. Ich möchte den Jahreswechsel anbefehlen. Und ich will dir auch jetzt schon mal das neue Jahr anbefehlen, Herr Jesus, mit dieser großartigen Perspektive, dass du dich auch da als mächtig und als treu zeigen wirst. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Herr. Das ist die Melodie, mit der wir in diesen Minuten und Augenblicken zusammen sind. Und wir könnten locker noch lange so weitermachen. An wie vielen Stellen hast du uns persönlich, als Einzelne, als Ehepaar, als Familien, als Gemeinde, als Werk Gutes geschenkt. Dank sei dir. Dank für alle Bewahrung, Dank für alle Güte, alle Freundlichkeit. Danke für alle Segnungen durch dein Wort. Danke für Gemeinschaft untereinander und mit dir. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Reinigung. Danke für die Wunder, die du getan hast. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank, du wunderbarer Gott. Wir beten dich an, Herr Jesus. Wir legen dieses Jahr zurück in deine Hände. Du hast es uns gegeben. Du hast es uns gefüllt. Und nun gehört es wieder dir. Gelobt seist du. Wir sehen, wir hören. Wir warten auf dich. Amen. Die Eckdaten für die Predigtaufgabe dieses Nachmittags sind klar und schnell umrissen. Wir haben auf der einen Seite also zu bedenken, dass das der letzte Gottesdienst in diesem Jahr wird. Ihr emotionaler Zustand muss also dem Prediger bewusst sein. Wir haben zum Zweiten natürlich die Jugendkonferenz vor uns. Wir haben zum Dritten ein bestimmtes Thema des Römerbriefes. Und wir haben ein Gesamtthema der JK, das deutlich links vor Ihnen steht, stabil. Mit dem ganzen Kontext und dem fünften, dem kompletten fünften Kapitel des Römerbriefes. Nicht nur den zarten fünften fünf Versen, die Ihnen gelesen wurden, sind wir jetzt hier an diesem Gottesdienst zusammen. Das heißt, zuallererst ist der JK-Vorsprung aufzuholen. JK-Vorsprung aufholen, das heißt, die sind schon vier Einheiten uns vorauf. Vier Einheiten kompakt im Römerbrief sind reinmarschiert in das Thema, haben die Einführung erlebt, was da Paulus warum, wie wollte, sind in 1,18 bis 3,20 gewesen in der Nacht der Zeit ohne Gott mit all der Unmöglichkeit, ihm vor ihm gerecht zu werden. Keine Chance, keine Möglichkeit. Egal, ob du Jude oder ob du Heide bist, du packst das nicht, bevor in 3,21 Gott sei gedankt, endlich das Licht aufgeht. Jetzt wird's hell, aber sowas von hell. Es wird traumhaft hell, denn es tritt Jesus Christus ein. Jesus Christus mit dem, was er getan hat, in seinem Heil am Kreuz auf Golgatha, hat er eine umfassende Erlösung geschaffen, die uns durch den Glauben als Geschenk, Fachwort Gnade, zuteil wird. Das ist bis Ende von 3 gelaufen. Und dann Kapitel 4 beweist nun der Apostel Paulus, dass alles seine Richtigkeit hat. Das ist schriftgemäß, das ist gegründet. Und natürlich greift er auf das Alte Testament, auf die Schrift zurück. Hat er zwei wunderbare, belastendbare Zeugen, die für diese Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens stehen. Das ist zum einen David und das ist vor allem zum anderen Abraham. Und er zeigt in aller Schönheit und Klarheit, wie es nun diesen Glauben geben kann als Geschenk, das Gott uns macht und wir als normale sterbliche Menschen jetzt gerechtfertigt, richtig vor Gott sind, von ihm angenommen, zu ihm gehören dürfen, ohne Angst, befreit unser Leben leben dürfen, aus der Nacht heraus. Und jetzt sind wir auf dem Hochplateau des Römerbriefes quasi angekommen. Der Gerechte, der jetzt als Gerechter erkannt wird, der kann jetzt leben. Dieses fünfte Kapitel ist genau dieses Kapitel zwischen den beiden Blöcken, wie noch einmal die Rechtfertigung, das Geschenk uns gezeigt wird, in verschiedenen Facetten, und wie gleichzeitig Paulus schon die Tür weit, weit aufmacht. Jetzt darfst du das, was du geschenkt bekommen hast, auch tatsächlich leben. Jetzt bist du tatsächlich in dieser neuen Zeit, dieser neuen Welt angekommen. Und jetzt kannst du auf diesem Hochplateau des Glaubens sich mal umsehen, wie es da so aussieht. Du kannst doch mal zurücksehen und du kannst genau auf deinen Alltag sehen. Und genau diese Welten, die übernimmt jetzt Paulus im fünften Kapitel. Also er guckt einmal zurück, er guckt sich um und er guckt in sein eigenes Leben hinein. Jetzt sind sie ungefähr in der Kurzzusammenfassung da, wo die JK jetzt nach ihren vier Stationen auch steht. Die zweite Aufgabe ist, ihren emotionalen Zustand zu erfassen. Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich. Es gibt so unterschiedliche Typen, wie wir eben so unterschiedlich sind. Manche sagen, meine Güte, der Tag ist doch wie alle anderen. Jetzt mach doch nicht so einen Käse. Meine Güte, das ist ganz normal. Morgen geht alles wieder weiter, wie vorgestern auch. Und andere, die sind emotional völlig daneben, sehen in einer großen Melancholie, Trübnis, ihr vergangenes Jahr mit all dem, was sie so gerne hätten anders gemacht haben wollen, was hätte anders passieren sollen. Andere sehen hoffnungsvoll, spannungsgeladen 2026 auf sie zukommen, sagen, endlich auf dieses Jahr habe ich mein ganzes Leben gewartet. Andere sagen, das ist auch wieder auch nur ein Jahr, das wir irgendwie überleben müssen. Die emotionalen Zustände, die sind ganz, ganz verschieden an so einem Tag mit den paar letzten Stunden, was wir alle brauchen, egal wie wir ticken. Was wir brauchen, ist das Thema von der JK. Wir brauchen Stabilität. Wir brauchen Stabilität. Und diese Stabilität, oh Überraschung, kriegen wir in dieser Welt je länger, desto weniger. Verrückt. Diese Welt, die so stabil zu sein scheint, wird, das brauche ich jetzt gar nicht lang thematisieren, immer instabiler. Und das, was so vielen als so instabil und diffus erscheint, nämlich der Glaube an den einen wahrhaftigen Gott, das wird immer stabiler. Er ist unser Fels, auf dem wir stehen. Hat uns einen festen Grund gegeben, hat uns sich festgelegt durch die Worte, die er uns geschenkt hat. Und so freuen wir uns, egal in welchem emotionalen Zustand wir sind, dass er uns Stabilität gibt. Ein Grund, auf dem wir stehen dürfen. Das ist das Thema der JK, auch ein wunderschönes Thema für den Abschluss Gottesdienstes eines Jahres ist. Stabil. Stabil in und durch Jesus Christus. Das ist auf jeden Fall das, was uns an diesem Abend miteinander bewegt. Und natürlich wollen wir ganz kurz einsteigen jetzt in das Thema, das wir heute Abend miteinander behandeln. Und da geht es darum, dass die Gnade hier beschrieben wird. Und zwar wird die Gnade beschrieben als eine mächtige Gnade. Gnade übersetzt für Geschenk. Gnade, das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, das ist mächtig. Der Gedankengang ist, es ist kraftvoll, es ist starke Gnade. Und normalerweise verbinden wir mit Gnade eher so etwas Kuscheliges, Nettes, Süßes, Smartes, fast manchmal Harmloses, Überflüssiges, Nebensächliches. Und genau das sagt Paulus, das alles ist Gnade nicht. Gnade im Denken der Bibel ist stark. Es hat eine unglaubliche Kraft. Und jetzt wollen wir den Text, den wir hier vor uns haben, immerhin diese 21 Verse, von hinten nach vorne lesen. Nur ganz kurz, keine Sorge, nicht alles bedenken, aber von hinten nach vorne lesen. Das heißt, wir gucken zuallererst mit Paulus auf das, was er in den Versen 12 bis 21 auf diesem riesigen, großen Plateau erkennt. Auf diesem Plateau des Glaubens erkennt nämlich der Apostel Paulus was Faszinierendes. Er sagt, die Gnade ist mächtiger geworden, viel mächtiger geworden. Er nutzt einen Komparativ, eine Steigerungsform und er sagt noch einmal, die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Und diese beiden Schlussformulierungen in Kapitel 5, die sind natürlich für uns sehr gewichtig. Zum einen dieser Komparativ, eine noch mächtigere Gnade als was, fragen wir. Und das andere natürlich, dass hier die Gnade als eine Herrschaft gesehen wird. Das ist nun keine Lulli-Gnade, das ist wirklich eine starke Gnade, die herrscht. Und diese herrschende, mächtige Gnade, die sieht nun Paulus tatsächlich für das gesamte Universum wirksam in Jesus Christus geschaffen. Für das gesamte Universum wirksam in Jesus Christus geschaffen. Wie das Heilsgeschichte sich entfalten soll, wow, das sprengt natürlich komplett den Rahmen dieses Nachmittags und Abends. Das ist klar. Aber erst einmal steht es da. Das heißt, die Gnade ist viel, viel mächtiger. Viel, viel mächtiger als die Macht der Sünde. Die Gnade in Christus ist viel, viel mächtiger, als es in irgendeiner Art und Weise ein Teufel sein kann. Es ist immer der Mächtigere, den wir in Jesus Christus haben. Und das ist etwas, was uns an diesem Altjahrsabend gesagt wird, deutlich wird, dass wir mit Jesus Christus nie in Verlegenheit kommen. Erster Gedanke. Wir kommen mit Jesus nicht in Verlegenheit. Wir stehen mit Jesus nicht irgendwann verlegen da. Nach dem Motto, dass er halt sagt, ich hab's probiert, das mit der Welt. Hat es nicht ganz so geklappt. Ein paar haben's gerafft, aber der Rest geht halt in die Tonne. Schade, dumm gelaufen oder wie auch immer. Ich habe mein Bestes gegeben, er hat sich redlich bemüht und solche blöden Sätze. Nein, der Grundgedanke des Evangeliums ist, in Christus, in seinem Heil, ist das Mächtigere geschaffen worden. Eine mächtige, starke, wirkungsvolle Gnade, die auf jeden Fall dieses Universum zu dem Ziel führen wird, das er sich, der Vater, in seinem Sohn vorgenommen hat. Auf dem Hochplateau von Römer 5 sieht man nicht nur sein kleines privates Heil. Auf dem Hochplateau von Römer 5 schaut man richtig weit hinaus in die Heilsgeschichte und betet den Gott an, mit dem man nie, gar nie in Verlegenheit gerät. In den Versen davor, in den Versen 6 bis 11, da ist Paulus dran, noch einmal mit uns zurückzugucken. Bevor wir gläubig wurden. Wie war das denn, bevor wir gläubig wurden? Und er sagt natürlich, bevor wir gläubig wurden, da waren wir schon ganz nette Leute. Wir waren super, wir waren quasi gut, wir waren eigentlich schon fast fertig. Es war 95% schon durch und dann kam der kleine Jesus-Klecks noch oben drauf. Nein, Paulus sagt uns, bevor wir gläubig wurden, bevor Christus in unser Leben hineingegriffen hat, da waren wir, schwierige Beschreibung für den 31.12. Wir waren schwach, wir waren gottlos, wir waren Sünder, wir waren Feinde. Das sind die Charakterbeschreibungen des Menschen ohne seine Beziehung zu Jesus Christus. Und diese Sorten von Menschen sitzen hier jetzt im großen und kleinen Saal der La Höhe und sind jetzt jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das heißt, für jeden Einzelnen dieser Feinde, Sünder, Gottlosen und Schwachen ist klar, das alles ist nicht passiert, weil ich so unglaublich smart war und weil ich schon fast gut war und weil ich eigentlich schon mehr oder weniger den ersten Fuß im Himmel hatte, sondern weil Gott sich etwas vorgenommen hat. Und wenn Gott sich etwas vornimmt, dann kriegt er das hin. Er kriegt aus Feinden, Sündern, Gottlosen und Schwachen Menschen hin, die sagen, wir sehen, wir hören und wir warten auf dich, Herr Jesus. Ist doch ein Phänomen. Und der Klassiker dazu ist der Apostel Paulus ja selber in seiner Person. Dass er mit dieser wirklich grauenvollen Biografie, der von sich sagen kann, ich war Feind, Sünder, Gottlos, schwach, dass der jetzt der Zeuge ist, der ganz erstaunlicherweise den lebendigen Gott preist. Was für ein Geschenk. Gott hat neue Menschen bestellt und er bezahlt auch für neue Menschen. Er bezahlt, ja, er bezahlt. In diesem Abschnitt 6 bis 11 sagt Paulus mehrfach, er ist für uns gestorben, durch sein Blut, durch den Tod seines Sohnes. Das alles hat er getan, durch das, was er als Preis für uns gezahlt hat. Und so stehen wir anbetend vor dieser universalen Gnade, wirksam für alle geschaffen, oh Wunder der Heilsgeschichte vor uns. Wir stehen rückblickend da und staunen, wow, mein Gott, du hast aus Sündern, Feinden, Gottlosen, Schwachen Menschen gemacht, indem du den Preis bezahlt hast, dass ich an diesem Tag dastehen darf und deinen Namen rühmen darf und darf mich jetzt auf die Verse 1 bis 5 konzentrieren. Und wenn ich mich auf die Verse 1 bis 5 konzentriere, dann erlebe ich natürlich, dass diese Gnade, von der hier die Rede ist, eine ganz große Kraft in sich trägt. Und die Kraft, die sie in sich trägt, zeigt sich natürlich darin, dass sie mich stabil macht. Gnade macht stabil. Gnade macht stabil. Und worin zeigt sich nun die Stabilität? Jetzt hoffe ich, dass insbesondere die Teilnehmer der Jugendkonferenz nicht aussteigen, wenn ich sie jetzt schocke mit Grammatik. Ah, ich weiß. Eigentlich ist ja die Schule, Gott sei es gedankt, Äonen und Meilen weit entfernt. Aber ganz kurz, eine ganz kleine Gnadengrammatik im Römerbrief. Römer 5, 1 bis 5, Altjahrsabend, Grammatikunterricht. Was brauche ich? Ich brauche den Indikativ des Glaubens, ich brauche die Klimax der Hoffnung und ich brauche den Genitiv der Liebe. Gut? Ah, ich sehe, Sie haben es geschafft. Also, ich brauche den Indikativ des Glaubens, ich brauche die Klimax der Hoffnung und ich brauche den Genitiv der Liebe. Und dann haben Sie eine solche Stabilität, da gehen Sie so sicher in 26 rein. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn vom Indikativ des Glaubens die Rede ist, dann entdecken das viele gar nicht, was ein Römer 5, 1 für eine ganz gewichtige textkritische Entscheidung, Gott sei es gedankt, ein für alle Mal getroffen wurde. Denn da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, und jetzt haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dadurch haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und Sie sagen mit mir und ihr sagt mit mir, na klar. Und der textkritische Apparat im Römerbrief sagt, na, na, na. So klar ist das vielleicht gar nicht, denn es gibt in der griechischen Sprache tatsächlich zwei O's. Es gibt zwei O's. Wir haben nur eins, die haben zwei. Es gibt das O, das Sie alle kennen, das Omikron, das ist das normale, durchschnittliche O. Und es gibt dieses Schluss-O, das Omega. Deswegen habe ich ja Offenbarung 1 zitiert. Ich bin das A und das O. Und das ist kein normales O, es ist ein Omega. Also es ist kein Omega, sondern Omega. Spricht man ja anders aus, merkt man ja sofort. Ja? Nein, merkt man eben nicht. Das ist ganz nah dran, das eine O, das Omikron und das Omega. Die zwei O's sehen auch ganz ähnlich aus. So ein kleiner Schlenker mehr. Und wer so stampig schreibt wie ich, da ist schnell mal ein Omikron zum Omega. Und ein Omega zum Omikron geworden. Und dann haben wir ein Problem. Warum? Weil an dem richtigen O hängt der Konjunktiv oder der Indikativ. Sag ich doch egal. Nein, ist nicht egal. Nein, ist nicht egal, denn ich lese das nochmal vor, wenn da ein falsches O wäre, dann würde da stehen, da wir nun gerecht geworden zu den Glauben, könnten wir Frieden haben mit Gott. Wäre es wünschenswert, das sollten wir eventuell Frieden haben bekommen. Verstehen Sie? Ey, nein, kein Konjunktiv, kein Omega. Ein Omikron, selten war ein O so wichtig. Das heißt, an der Stelle merken wir plötzlich, was für unseren Glauben so entscheidend ist. Für unseren Glauben entscheidend ist, dass Gott uns den Indikativ schenkt. Dass er uns die Tatsache gibt, nicht den Wunsch, nicht die Möglichkeitsform, nicht das eventuell wäre schön, wenn, sondern wir kriegen Stabilität. Der Konjunktiv schafft Möglichkeit, der Indikativ schafft Tatsachen. Und die Tatsache ist, ich habe Glauben und durch den Glauben habe ich Frieden mit Gott. Klingt gut, Problem, ich ticke aber auf Konjunktiv. Und ich wünschte mir den Indikativ. Immer wieder, alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, freuen sich am Indikativ und sind doch in der Gefahr, wegzurutschen in diese blöde Konjunktivwelt. Und wir wissen, dann ist alles, was unser Glaubensfundament angeht, in eine instabile Lage gekommen. Habe ich genug getan? War ich in 2,25 nett genug? Macht Gott mit mir in 26 weiter? Bin ich wirklich ganz bei ihm? Wie sieht's aus in meiner Sündenvergebung? Wie beurteilt er mich Gott? Und dann, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr wird aus dem Omikron ein Omega. Und immer mehr rutscht ich aus dem Indikativ in den Konjunktiv. Nein, wir entscheiden uns ja nicht von der einen Seite auf die andere Seite. Nach dem Motto, ab jetzt wird gezweifelt. Vorher war ich im Indikativ, ab jetzt bin ich im Konjunktiv. Nein, es geht so schleichend drüber. Und da gibt es, habe ich mir sagen lassen, in der Flugfahrt eine ganz wichtige Regel, die 1:60-Regel, 1:60-Rule. Kann man nachschauen, ist nicht so schwierig. Das ist eine einfache mathematische Rechnung. Wenn du nur ein Grad vom Kurs abweichst, bist du nach 60 Meilen tatsächlich eine Meile vom Ziel entfernt. Nach rechts oder links ist es egal. Ein Grad ist ja nicht viel, oder? Meine Güte, das macht doch kein so ein Theater. Ab und zu mal so ein kleinen Konjunktiv. Nein, sagt Paulus. Nie wird hier ein Konjunktiv gesetzt. Nie bin ich in der Möglichkeitsform. Sondern ich bin in Christus stabil, weil ich im Indikativ leben darf. Gott hat mir etwas gegeben, geschenkt, ein Fundament. Und es wird nicht mehr hinterfragt. Und das gibt meinem Leben diesen festen Boden, auf dem ich stehe. Nicht mein religiöser Puls wird gemessen. Nicht meine moralische Durchschnittsleistung in 25 steht zur Debatte. Sondern der Indikativ des Geschenkes, der Gnade ist für mich wichtig. Und da wird kein Grad abgewichen. Denn ich will genau da landen, wo ich auch einjustiert bin. In der Gegenwart des lebendigen Gottes. Er hat mir Gerechtigkeit geschenkt. Das ist indikativ. Und diese Flugroute werde ich nicht verlassen. Und die schafft ihn und mir, euch und mir, wunderbare Stabilität. Glaube, der in der Gnade gegründet ist, steht. Glaube steht. Gnade ist stark. Der erste Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist, große Überraschung im Römerbrief, dass wenn ich jetzt in mein Leben hineinschaue, dass jetzt hier eine Klimax, griechisch für Leiter, für Treppe, kommt, die ich eigentlich nicht brauche. Ich dachte, gut, ich bin Christ geworden, super, alles stabil, alles schön, heil in Christus. Und dann surfen wir da eben mal so durch und zack, geht die Himmelstür auf, zack, sind wir drüben und alles ist erledigt. Und jetzt kommt hier im Römerbrief Kapitel 5 die berühmte Klimax, von der viele Ausleger sagen, warum bringt die Paulus schon hier? Weil Paulus kein Naivling ist. Weil Paulus nicht auf Schönwetter macht. Weil Paulus klar sieht, wie unser Leben in der Nachfolge mit Jesus Christus auszusehen hat. Und zwar folgendermaßen, wir rühmen uns nicht nur dieser Gnade, sondern wir rühmen uns, es gibt etwas zu rühmen, auch der Hoffnung der Herrlichkeit, die Gott geben wird. Jetzt kommt das nach dem Glauben, das zweite große Stichwort bei Paulus. Wer ein bisschen Paulus kennt, der weiß, es sind immer die drei, seine Lieblingstrias. Glaube, Hoffnung und Liebe. Also Glauben haben wir jetzt, stabil, indikativ, jetzt kommt Hoffnung. Hoffnung ist nicht positives Denken. Das kriegen wir Menschen hin. Hoffnung im Denken der Bibel ist Gewissheit, die in den Zusagen Gottes ruht. was komplett anderes. Hoffnung, oh, hoffentlich wird 26 gut. In den Schredder damit. Hoffnung im Sinn von, ich gründe mich auf Jesus. Wunderbar, fantastisch, das Jahr kann kommen. Also wenn hier von Hoffnung der Herrlichkeit die Rede ist, dann sagt uns Paulus, dass natürlich die, die in Christus sind, auf diese Herrlichkeit zugehen. Und dass das ihre begründete Hoffnung ist. Aber auf dem Weg dieser Hoffnung gibt es eine Klimax, eine Leiter, eine Treppe. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Alle stocken und sagen, nö, das tun wir nun gar nicht. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, sagt Paulus, doch, das machen wir, denn Bedrängnisse bringen Geduld. Wir sagen, ja, komm vor. Okay, wir machen weiter und sagen, ja gut, Geduld bringt Erfahrung. Ich muss Paulus leider recht geben. Geduld bringt Erfahrung oder Bewährung, wie es ja heißt. Und das nächste ist, Bewährung aber bringt dann Hoffnung. Und Hoffnung, in Christus gegründet, lässt nicht zuschanden werden. Was für eine eigenartige Treppe. Was für eine eigenartige Treppe. Haben Sie diese Klimax, diese Treppe schon gesehen? Es ist so gut, dass Paulus diese Treppe beschreibt. Denn gucken Sie in 25 zurück, Sie waren alle irgendwann auf dieser Treppe. Sie waren alle irgendwann auf dieser Treppe. Keiner von uns ist ohne diese Treppe durch 25 seinem geistlichen Leben gelebt. Keiner. Alle von uns haben genau das erlebt, dass da Bedrängnis gibt, Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen, Nöte, Sorgen, die Geduld bewirken. Geduld bringt Erfahrung. Erfahrung oder Bewährung bringt Hoffnung. Und Hoffnung lässt uns fester gegründet unseren Weg gehen. So, und das, was hier steht, das ist ja schon außerhalb der christlichen Szene eine Wahrheit, die ja da angekommen ist. Ja, natürlich. Das ist ja eine Erkenntnis, die ja mit zu allem dazugehört, die wir leben, die leben. Und die das wissen, dass es so aussieht, dass man genau so seinen Weg zu gehen hat. Wenn man so seinen Weg geht, dann weiß man, dass tatsächlich mein Leben immer und immer wieder diese Elemente mit in sich trägt. Ich habe in einem ganz normalen Roman, den ich da gelesen habe, ein Gespräch wird da erzählt zwischen einem Schüler und seiner Lehrerin. Ich habe so kurz geträumt, wäre toll, wenn es da auch noch sowas gäbe. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch ein letztes Exemplar von Lehrer, Lehrerin, der es hinkriegt, die ihren pubertierenden Schüler versucht, auf diese Wahrheit aufmerksam zu machen, die da drin steckt. Und diese Wahrheit lautet, dass der Schüler entdeckt, es ist etwas, als ob meine Seele ausgehöhlt würde. Schöne Beschreibung. Und dann sagt die Lehrerin, gleichzeitig stärkt das dich aber auch. Denn wenn wir niemals mit gefährlichen Situationen konfrontiert werden, dann wird deine Seele ganz schön blass. Das fand ich stark. Und dann der letzte Satz, eigentlich wie lauwarmer Haferbrei. Ein nicht bewährtes christliches Leben schmeckt wie lauwarmer Haferbrei. Das ist so eine Pampe. Die will keiner. Aber keiner will die Treppe. Das ist das Problem. Also gehst du die Treppe nicht an, bleibst du lauwarmer Haferbrei. Gehst du die Treppe an, denkst du, oh nein, die Treppe. Und deswegen ist es so wichtig, das zu begreifen, diese Treppe ist nicht ein blindes Schicksal. Diese Treppe ist nicht irgendwas Perverses. Diese Treppe ist nicht der Zufall. Sondern im christlichen Bereich ist diese Treppe, die in jedes geistiges Leben hineinkommt, damit dein Leben, dein geistiges Leben nicht lauwarmer Haferbrei bleibt, ist diese Treppe von Gott in dein Leben hineinbestimmt. Er will, dass das, was er dir gegeben hat, kräftiger, stärker, fester, nicht so lullimäßig wird, nicht lauwarmer Haferbrei, sondern stabil. Und es geschieht unter anderem durch diese Bewährungsphasen, durch diese Bedrängnisse, durch diese Schwierigkeiten und alle die schon die unterschiedlichsten größeren und längeren Treppenabschnitte ihrer Existenz hatten und haben, wissen, ja, Treppe ist blöd, das Ergebnis der Treppe ist gut. Ich bin kein lauwarmer Haferbrei mehr. Deswegen, das gehört das dazu. Wodurch werde ich stabil? Das lebendige Gott in meine Nachfolge, in mein Leben, in 25 und in 26 seine Treppenabschnitte hineinschiebt. Nein, er will mich nicht quälen. Nein, er wird mich nicht verlassen. Nein, er ist nicht irgendwie weit weg und sagt, jetzt geh mal allein die Treppe hoch. Er sagt, in diesen Treppenabschnitt, den ich dir gebe, den Treppenabschnitten aus Bedrängnis und Geduld und Bewährung und Hoffnung bin ich dabei. Und schaff, dass alles, was an lauwarmen Haferbrei deine geistliche Existenz bestimmt, weggeht. Und dann bekommt dein Leben eine Stabilität, weil die Hoffnung wächst. Der Glaube steht und die Hoffnung wächst. Und in dem Indikativ des Glaubens und der Klimax der Hoffnung gibt es noch den Genitiv der Liebe. Altes Problem. In der deutschen Sprache weniger, in der griechischen Sprache ist es ein Riesenproblem, dass immer wieder Genitiv gesetzt wird und keiner weiß, was für ein Genitiv das ist. Der Genitiv ist ja ein Traum oder ein Horror, je nachdem. Also wenn wir vom Traum ausgehen, hat der Genitiv so viele Möglichkeiten. Wenn hier von der Liebe die Rede ist, und zwar von der Liebe Gottes die Rede ist, die ausgegossen ist unser Herz, dann bin ich jetzt, wenn man eine Umfrage machen wollte, wäre ich jetzt gespannt, ich mache es nicht, keine Sorge, wäre ich gespannt, was bei rauskäme. Was für eine Liebe, denken Sie, ist das denn? Vom Genitiv her, erst einmal rein sprachlich beides drin. Die einen sagen natürlich, das ist meine Liebe, die ich zu Gott habe. Das ist ein Genitiv, klassischer Genitiv. Meine Liebe zu Gott. Also er hat mich gerettet, bin zum Glauben gekommen, jetzt liebe ich ihn. Das ist die eine Variante. Aber indem ich es zuerst genannt habe, entdecken Sie, und das muss die falsche sein. Denn die andere Sorte ist ja, es ist die Liebe, die er zu mir hat. Und tatsächlich, vom sprachlichen Zusammenhang, ist der Genitiv an der Stelle ziemlich klar. Nein, nicht nur ziemlich, er ist ganz klar. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist nicht meine Liebe zu Gott, die kommt auch im Römerbrief, keine Sorge, Kapitel 12, fortfolgende, kommt ganz, ganz viel Liebe. Sondern die Liebe, von der hier die Rede ist, ist die Liebe, die von Gott zu mir kommt. Wir sind in Römer 5, das ist gar nicht mehr weit bis Römer 8. Und am Ende von Römer 8 kommt es dann in diesem ganz besonderen Satz der Liebe. Nichts, absolut nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da sehen Sie vor sich diesen wunderschönen, von einer Quelle bis heute, von einer Quelle gespeisten Klosterbrunnen in Maulbronn mit seinen Schalen. Und da fließt oben dieses Wasser rein, die erste Schale ist schon voll, das fließt drüber. Und wenn oben leer ist, kommt immer nach, es hört nie auf. Es ist keine Zisterne, es ist eine Quelle. Und wenn ich zu Jesus Christus gehe, dann lande ich bei dem, was Johannes 1 gesagt hat, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade, es hört gar nicht auf. Ich lasse mich ein bisschen lieben, ich habe noch mehr Liebe. Und wenn du morgen wieder kommst, habe ich immer noch Liebe und übermorgen auch noch. Ich werde immer in dein Leben liebend hineinwirken und da sein. Aber wenn irgendwas an dieser Wende von 25 zu 26, wenn irgendwas dir von 25 zu 26 Stabilität geben kann, dann das. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und es fließt und fließt und fließt und fließt und wird nicht aufhören. Wahnsinn. Der hat schon das gesamte Set für 26 fertig. Für jeden Tag mehr Liebe, als du, ich, wir, sie tatsächlich in irgendeiner Art und Weise verbrauchen könnten. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Das gibt uns Stabilität. Und dann schafft er auf seine Weise diese Liebessprachen. Wir sind ja so unterschiedlich, wie wir ticken, wie seine Liebe bei uns ankommt. Der eine, der braucht ein Wind der Emotion, der durch sein vertrocknetes kleines Herz hindurchgeht. Und dann schafft Gott das so, der einem anderen reicht es, wenn irgendein tiefgekühltes Wort Gottes bei ihm ankommt und vollkommen seiner Klarheit und Schönheit vor ihm steht. Der nächste braucht irgendeinen Menschen, der quasi die Nähe Gottes zum Ausdruck bringt. Der andere braucht dringend eine Erfahrung, in der er die Liebe Gottes empfindet. empfindet und verspürt. Ach, so verschieden. Gott hat alle Liebessprachen drauf und er weiß auch, wie wir ticken. Er weiß das. Genug Stabilität? Es ist 31.12.25 und wir sind erstaunlich stabil. Wir sind erstaunlich. Nein, nicht, weil wir so cool drauf sind. Nicht, weil wir sagen, was kann uns schon noch angehabt werden. Nicht, weil wir wahnsinniges gutes Jahr hinter uns hatten und wir gar nicht wissen, mit all dem Lob über uns selber, wohin. Nein, nicht, weil, nein, 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 nein. Warum sind wir am 31.12.25 gut drauf? Weil er uns Stabilität gibt. Eine Stabilität durch starke, durch machtvolle, durch kräftige Gnade. Eine Gnade, in der der Glaube steht, in der die Hoffnung wächst und in der die Liebe fließt. Und mit dieser starken Gnade verlassen wir gelassen 25 und steigen in 26 ein. Gott segne Sie. Wir beten. Herr Jesus Christus, wenn wir den Römerbrief aufschlagen, dann ist für uns in jedem Vers das dieses unwahrscheinlich riesengroße Geschenk, dass wir uns so stark auf dich einlassen und auf dich verlassen dürfen. Du bist es, du bist es. Und das gibt unserem Leben diese Stabilität, von der wir heute Abend gehört haben. Und du weißt, wie wackelig wir sind und wie die unterschiedlichsten Kräfte aus uns heraus und von außen an uns zerren. Und wir sind so dankbar, dass wir in diesen Augenblicken in deiner Gegenwart stehen dürfen. Auf diesem Hochplateau des Glaubens. Staunend dastehen vor diesem universalen Horizont deiner wirksamen Gnade für alle Menschen. Du wirst das schaffen. Wir stehen mit dir nicht verlegen, schamvoll da. Und wir danken dir, wenn wir zurückgucken, unsere jesuslose Zeit, dass du uns Feinde, Sünder, Gottlose, Schwache wolltest und dass du, Herr Jesus, für das, was du bestellt hast, auch den Preis bezahlt hast. Wir danken dir, dass unsere Vergangenheit hinter uns liegt und dass wir jetzt im Glauben dastehen dürfen, als deine Kinder, Vater, als deine Söhne und Töchter, als die, die dir gehören, dank sei dir. Und jetzt schenkst du uns in unserem kleinen, ganz konkreten Leben diesen Indikativ des Glaubens, dieses Stehen dürfen in dieser Gewissheit, dieser Festigkeit des Heils. Und wir danken dir, dass du uns diese Nüchternheit gibst, dass du unser ganzes Leben in der Hoffnung kräftiger machen wirst und dass auch die Herausforderung, die Bewährungsproben dazu beitragen, dass wir nicht in diesem labbrigen Haferbrei bleiben. Und wir beten dich an über diesem unendlichen, nie aufhörenden Strom deiner Liebe. Danke. Danke, dass du uns kleinen, angefochtenen, schwierigen, herausfordernden Menschen diese Stabilität schenkst. Gelobt seist du. Mit dir lassen wir das Jahr zurück. Und mit dir steigen wir ganz stabil in 26 ein. Gelobt seist du. Amen. Amen.